Hallo, hier ist eine Halbzeit mit ganz vielen Themen rund um den DFB, oder Ossi? Klär uns auf.
Ja, besser spät als nie ist in dieser Woche unser Motto und umso länger machen wir es aber und lass uns krachen. Du hast gesagt, DFB ist natürlich das große Thema. Es gab das Aufgebot von Julian Nagelsmann. Wir sprechen über seine Spieler, die er mitgenommen hat. Wir sprechen natürlich aber auch über die Spieler, die er zu Hause gelassen hat. Wir sprechen über die besondere Rolle von Thomas Müller mit sehr interessanten Einblicken von Lars. Und wir sprechen am Ende hinten raus natürlich noch ein wenig über den Abstiegskampf in der Bundesliga, der bis zum letzten Spieltag uns beschäftigen wird. Ich würde sagen, besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und in dieser Woche, ja, leider in der Konstellation, in der 1:1-Konstellation zumindest, zum letzten Mal Lars Stindl. Sei gegrüßt, Lars.
Ossi, grüß dich. Ja, Abschiedswochen, Podcast, Fußball stehen groß an. aber bevor wir zu den Dingen kommen, über die wir jetzt gleich sprechen, hat ja Gründe, warum wir ein bisschen später erscheinen als gewohnt, statt Donnerstagabend wird bei uns Freitagmittag diesmal. Das ist meine Schuld, weil einfach ein paar private Dinge gestern angefallen sind, die ja nicht so einfach waren und deswegen ich so nicht so redselig war gestern. Wir wollten erstens noch die Nominierung abwarten, haben ja beide uns abgesprochen, dass wir noch auf Donnerstag 14 Uhr spätestens abwarten, bis dann alles raus ist, wobei tröpfchenweise hätten wir schon diskutieren können vorher, reden wir auch gleich drüber, aber dann gestern einfach bei mir privat ein bisschen was angestanden ist, was einfach zum Leben dazugehört, aber wo man dann mal einen Moment innehalten muss und bei der Familie eher ist und dann nicht so viel über Fußball quatschen möchte. Trotzdem freue ich mich jetzt heute Morgen wieder drüber zu reden, weil wenn es eines gab, was die Oma gern gemacht hat, außer Familie, dann war es Fußball. Und das war auch immer Hauptthema bei uns. Und deswegen hat sie nicht nur Riesenspaß wahrscheinlich beim Zuschauen gehabt, sondern auch beim Zuhören ihres Enkels, der ab und zu über Fußball gequatscht hat, weil sie da echt im Thema war. Und deswegen nicht nur privat, sondern allgemein macht es einfach Spaß, über Fußball zu reden. Und ich glaube, Ossi, auch wenn es hier und da immer mal wieder Kritik gibt, was okay ist, dass ganz, ganz viele Menschen auch uns gerne zuhören.
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, Lars. Erstmal an dieser Stelle vielleicht nochmal vollstes Verständnis und herzliches Beileid natürlich. Ich finde es toll, dass du es trotzdem jetzt heute machst nochmal. Wie gesagt, wir haben in der Konstellation jetzt nochmal die Folge, nächste Woche nochmal einen Dreierschlag mit Wolf und dann verabschieden wir uns ja aus bekannten Gründen auch. Dennoch möchte ich an der Stelle auch nochmal dickes Danke sagen, schon mal vorab, auch wenn wir dann nächste Woche sicherlich nochmal kurz drüber reden werden, weil wir haben nach der Bekanntgabe, dass wir im Sommer aufhören müssen, sehr, sehr viel Resonanz bekommen und ich sag mal 99% waren wirklich fast rührend. Also ich habe da auch echt, muss ich zugeben, das ein oder andere Mal feuchte Augen gehabt, weil es war wirklich sehr, sehr schön, was ihr gesagt habt. Ich kann das jetzt gar nicht alles wiedergeben, aber ich sag mal so ein paar Auszüge. Es ging vor allen Dingen darum, dass wir einen treuer Begleiter waren am Donnerstagabend oder am Wochenende auch zum Start in die Bundesliga, beim Duschen, beim Joggen. Und es haben wirklich sehr, sehr viele bedauert, dass wir aufhören und sich gewünscht, dass es vielleicht irgendwann nochmal eine Neuauflage gibt. Mal schauen, was die Zukunft so bringt, Lars, bei dir, bei mir, bei Wolf. Und dann gucken wir mal. Man soll nie, nie sagen, glaube ich. Das hast du auch schon in deiner Karriere mehrfach gemerkt, glaube ich. Und ich kann auch nur sagen, also mir hat es auch immer großen Spaß gemacht mit Wolf. 4 Jahre, mit dir jetzt 1 Jahr. Ich glaube auch in der Dreier-Kombi war es echt eine coole Sache. Und jetzt sind Abschiedswochen, du hast es gesagt. Also bei dir im Speziellen nochmal, du hast jetzt zu Hause nochmal Abschied feiern dürfen. Du hast, glaube ich, mit der Mannschaft nochmal Abschied feiern dürfen. Es steht das allerletzte Spiel jetzt an. Kannst du uns nochmal einmal mitnehmen? Bist du dann auch irgendwann froh, wenn es mal durch ist mit der ganzen Feierei? Oder sagt man, das könnte jetzt noch ewig so weitergehen?
Nee, ich glücklicherweise hatte ich ja letztes Jahr bei der Borussia schon so eine gefühlte Abschiedswochen hinter mir, Abschiedstage und war damals auch sehr viel angestanden. Und dann ist man einfach froh, wenn dieser Tag kommt fürs letzte Spiel und dann diese schönen Momente kommen, weil vorher schon ein bisschen stressig ist mit Organisation, hier nochmal, dem nochmal, so alle ein bisschen gerecht werden. Das war jetzt diesmal auch der Fall, dass du so jedem, deswegen war ich ein bisschen besser drauf vorbereitet und konnte es ein bisschen besser filtern, dass du so jedem im Verein, dann auch den Leuten drumherum so nochmal gerecht werden möchtest, dass das alles, ja, vernünftig und gut zu Ende geht und dass da nichts offen im Raum steht und jeder nochmal den Moment so persönlich auch hat. Das war jetzt gerade bei uns die letzten Tage, deswegen war viel los. Ich muss sagen, der Sonntag, das Spiel gegen 96 war nochmal, ja, persönlich, ja, sensationell, wirklich. Es war top, weil ganz, ganz viel nochmal hochkam. Ich glaube, das Spiel selber war gar nicht gut, aber und das ging es jetzt gar nicht so groß bei mir persönlich. Natürlich willst du immer gewinnen. Und in der primären Analyse war ich echt stinkig, dass wir so gespielt haben. Aber jetzt im Großen und Ganzen war das schon ein runder Tag, weil erstens die Konstellation mit 96, dann spielst du das Spiel. Im Spiel hast du gar nicht so die Gedanken über die Bedeutung. Aber wenn du dann ausgewechselt wirst und dann auf der Bank sitzt die letzte Viertelstunde, halbe Stunde und so ein bisschen dir durch den Kopf geht, was alles die letzten Jahre so passiert ist und wie cool das letzte Jahr war, wie cool die Jahre davor waren, da wirst du schon ein bisschen emotional. Und dann auch diese Verabschiedung im Stadion von beiden Seiten, muss ich sagen, also Hut ab ans
Ganze. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das mal einmal anschieben darf, ich habe gesehen, es gab ja auch nochmal Applaus und wurde es nochmal von den 96-Fans gefeiert. Es gab ein cooles Plakat mit dem berühmten Telefon in Kopenhagen, das es bis heute noch klingelt und mit deinem Namen, glaube ich, eng verbunden ist. Das war mit Sicherheit auch nochmal cool, ne? Weil ich meine, wer kann das schon sagen?
Ja. Von sich? Es ist ja echt sensationell. Du wirst erstmal in dem Stadion verabschiedet, wo alles begonnen hat. Das habe ich auch danach den Fans gesagt, dass das natürlich nicht so die große Karriere jetzt beim KSC selbst hatte, was den aktiven Bereich betrifft, aber ich wirklich vom ersten Moment an, als ich wieder hierher kam, total herzlich empfangen wurde und man sich so mit mir gefreut hat, dass das alles nochmal funktioniert und dann da das zu beenden, ist schon speziell und dann auch noch gegen den Verein, wo man auch sehr große Erfolge hatte und wo man auch so ewig in Erinnerung bleibt durch dieses Tor und durch diese Zeit, dass da alle sich erheben im Stadion und dich beglückwünschen zu einer großen Karriere. Das macht mich auf der einen Seite glücklich, happy, aber auch so ein Stück weit stolz. Und so war dann auch der Weiterverlauf der Woche. Danach dachte ich eigentlich, dass ich mit meinen Jungs noch ein Bier trinken gehe, die mich jetzt die letzten 14, 15 Jahre begleitet haben. Aber als ich nach Hause kam, hat meine Frau eine Überraschungsparty vorbereitet.
Ich hörte davon.
Ja, ich habe wirklich, ich bin eigentlich gar kein Freund von sowas, das habe ich auch gesagt, weil ich das nicht so mag, so Überraschungen und dann immer wieder im Mittelpunkt zu stehen. Das muss ich leider meine ganze Karriere schon oder darf ich. Deswegen, aber es war mega cool. Es war richtig gut. Wir haben wirklich mal wieder 5 Grad sein lassen in dem Abend.
Da kommst du jetzt natürlich nicht so ganz einfach raus, das ist ja auch klar. Okay. Ne? Also ich weiß es nur von Christoph Kramer, dass er da war und dass das organisiert war und von deiner Frau eben als Überraschungsparty. Der wollte aber nicht so richtig verraten, was jetzt genau los war. Er sagte nur, dass es sehr, sehr schön war, hat er mehrfach betont und auch emotional. Jetzt kannst du aber nochmal 2, 3 aus dem Nähkästchen plaudern, was da so abging.
Ich muss sagen, es war zu Beginn natürlich sehr schön aufgebaut, war bei uns zu Hause. Die haben sich richtig Mühe gegeben, gerade meine Jungs haben versucht, das geheim zu halten, was ich denen niemals zugetraut hätte über die Zeit. und meine Frau war dran, organisatorisch das alles hinzubekommen, war schön geschmückt. Aber der absolute Clou des Abends war natürlich so eine kleine Bar mit einem echt coolen Typen dahinter, der uns die Drinks gemacht hat, das war Gold wert, weil die wurden maximal ausgeschöpft an dem Tag und deswegen haben wir auch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, aber meine Frau hat vorausgedacht und hat den Nachbarn schon mal ein kleines Merci gebracht die Tage vorher und hat gesagt, es könnte ein bisschen lauter werden.
Das ist ja clever. Das ist
aber immer clever, wir haben ein bisschen was zu feiern, aber die waren alle total human, da gab es gar keine Probleme. Von dem her hatten wir einen richtig schönen, runden, langen, feuchtfröhlichen Abend mit allen wichtigen Personen. Deswegen war das echt nochmal ein runder Abschluss am Wochenende.
Du kannst natürlich nicht bei jedem verraten, der da war, weil natürlich alle am nächsten Tag leicht angeschlagen beim Training erschienen sind, die da waren. Deshalb nennen wir jetzt keine weiteren.
Also die einen haben sich, die da waren, die einen haben sich gerettet 3 Tage vorher durch den FC und die anderen hatten einen trainingsfreien Tag am nächsten Tag, weil die
siehst du?
Gegen 96 leider verloren, aber dann trotzdem frei bekommen haben.
Also auch da wurde alles berücksichtigt, kann man sagen. Bis zur letzten Sekunde wie immer seriös unterwegs, Lars Stindl.
Ja, nicht ganz, aber ist okay. Wir waren den Schein. Ach und Ossi, sorry, wenn ich noch eines erzählen darf. Wir hatten gestern, wir hatten die Tage abends noch die Verabschiedung des Vereins, also mit der Mannschaft und den Offiziellen. Und da wurde es auch nochmal ganz kurz emotional, weil über jeden so einen kleinen Film gemacht wurde. Wir haben relativ viele, die verabschiedet wurden und auch relativ viele, die lange beim KSC waren. Und da gab es einen kleinen Film zu meiner Person, erst von der Spielzeit. Und dann haben sich ein, zwei noch zu Wort gemeldet. Möchte ich hier an der Stelle mal loswerden. Jogi Löw hat mir eine wirklich sehr schöne emotionale Rede gehalten, Sprachnachricht, Videobotschaft geschickt. Und hat eine schöne Rede gehalten. Und man muss einfach konstatieren, der Mann ist echt was Besonderes. Egal, wie man es mit ihm hält und was man für eine Meinung von ihm hat. Der hat einfach eine besondere Ausstrahlung und hat eine gewisse Freundlichkeit und Sympathie in seiner Sprache, in seinem Dasein. Und den mag man einfach, muss man ehrlich sagen. Also er ist einfach ein positiver Typ und jemand, der was hermacht im Leben. Und das war echt, ja, hat mich berührt, dass er sich nochmal zu Wort gemeldet hat und dass er mich noch kannte.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht irgendwer, muss man sagen. Das ist unser Weltmeistercoach und ich kann alles, was du über ihn gesagt hast, auch echt nur unterschreiben. Auch sowas zeigt ja seinen Charakter, ne? Das macht ja auch nicht jeder. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt auch nicht nur Blabla erzählt hat, sondern der ist dann ja auch einfach ein Typ, wie du sagst, der, wenn er was macht, dann macht das mit Überzeugung. Und ich kann auch aus meiner Zeit, und die war auch lange, echt nur Positives über ihn sagen. Egal, was man eben als Trainer von ihm hält oder gehalten hat, sage ich auch charakterlich und menschlich war das immer eine Eins mit Sternchen. Also immer freundlich, immer bodenständig geblieben, auch nach dem WM-Titel. Was ihm ja oft nachgesagt wurde, so finde ich ein bisschen in der Öffentlichkeit, ja, der ist abgehoben und so, das 0,0. Das ist einfach, entspricht einfach nicht den Tatsachen. Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon 10.000 Mal erzählt, aber es hört ja auch nicht jeder immer zu, deshalb vielleicht noch ganz kurz, ich kann mich immer an so eine Szene erinnern, da sind wir vom Spiel Dortmund-Bayern, Topspiel, Samstagabend mit dem Zug zurück nach Hannover gefahren und da ich privat da war und auch nicht arbeiten musste, sind wir auch ein bisschen früher gefahren und waren dann im gleichen Zug wie Yogi, der dann ganz hinten ohne Schuhe in der letzten Reihe saß und mit dem Zug eben zurückgefahren ist. Ich meine, der hat ja immer einen Fahrer vom DFB auch parat stehen, den hat er, glaube ich, nie benutzt, weil er immer ganz normal mit dem Zug durch die Welt gegondelt ist. Und da war dann wie es oft so ist, im Bistro war dann eine Riesenparty, Junggesellenabschied mit 50 echt schon Jungs, die weit vorne waren.
Die Spaß hatten.
Und Yogi... Ja, die Spaß hatten und Yogi ist dann wirklich barfuß ins Bistro getapert, hat sich da seinen Espresso geholt und natürlich wurde er sofort erkannt und dann auch erst ein bisschen verhöhnt, also mit Rudi Völler Gesängen und dann ist er aber da drauf eingestiegen und hat dann mit den Jungs da wirklich mitgefeiert sozusagen und jedes Foto gemacht und jedes Autogramm geschrieben und so, wo ich dann sage, ja, das macht halt auch nicht jeder. Also das ist immer für mich so ein Beispiel, dass den konnte man immer ansprechen, der war ja eben nie abgehoben und ja. Jetzt haben wir noch die perfekte Überleitung
zum DFB geschaffen. Sensationell.
Zum DFB. Besser geht's nicht. Vom Weltmeistercoach zum vielleicht Europameistercoach. Mal schauen. Ja, ich war gestern bei der Kadernominierung in Berlin. Auch das war ja mit ein Grund, warum wir gesagt haben, das wollen wir natürlich auf jeden Fall noch abwarten, weil es einfach das große Thema neben dem Bundesliga-Finale am Wochenende ist. Ja, es gab jetzt weniger Überraschungen, eigentlich so gut wie gar keine, fand ich. Aber der Reihe nach. Es gab ja beim ersten Mal, jetzt zum ersten Mal, Lars, diese zerstückelte Vorab-Bekanntgabe, die der DFB selber initiiert hat. Namentlich darf man an der Stelle, glaube ich, auch mal sagen, Franziska Wülle, die Mediendirektorin vom DFB, hatte diese Idee, so nach dem Motto, es sickert doch ohnehin immer vorher alles durch, warum wollen wir das Spielchen nicht mal umdrehen? Und jetzt leaken wir jeden Tag ein paar Namen, fing dann irgendwie sonntags in der Tagesschau an und endete, glaube ich, mit dem Dönermann von Antonio Rüdiger. Es waren dann irgendwie fast, also 80% des Kaders waren bekannt. Und es sollte ja damit Aufmerksamkeit geschaffen werden. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall gelungen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man sehr viel über diese Kampagne gesprochen hat, egal ob man sie gut oder schlecht fand. Mich würde gleich auch deine Meinung interessieren. Ich kann ja meine mal vorweg schicken. Ich war am Anfang so ein bisschen irritiert. Fand es dann, also mich hat es irgendwie beim dritten, vierten Ding, hat es mich schon so ein bisschen genervt. Also mich persönlich hat es jetzt nicht so angezündet, aber, und das möchte ich auch betonen, ich fand es trotzdem eine sehr gute Idee, weil, wenn du überlegst, was hat der DFB damit für eine Intention gehabt, dass man eben diese Aufmerksamkeit schon vor dem Donnerstag haben wollte. Von Sonntag bis Donnerstag wurde, glaube ich, über wenig anderes gesprochen. Also würde ich sagen, Ziel erreicht. Man hat so ein bisschen die Gesellschaft, die man mitnehmen wollte, weil es ja auch verschiedene Leute waren aus allen sämtlichen Berufsgruppen, von Oma Lotti bis zum Friseur, bis zum Tätowierer, hat da irgendwie auch die Leute mit abgeholt. Also ich fand es gut, auch wenn es mich persönlich nicht gecatcht hat. Und ich würde trotzdem sagen, in den Zeiten kann man sowas mal machen, auch mal, um ein bisschen was anderes zu machen. Und da wurde auch schon in anderen Ländern viel Schlechtes gemacht. Also von daher würde ich sagen, insgesamt eine gelungene Geschichte aus meiner Sicht. Wie hast du es gesehen, so als mit einer etwas anderen Brille sicherlich?
Ja, ich habe es sensationell gesehen, muss ich sagen. Ich war total begeistert. Erstens, klar, kann ich deine Sichtweise verstehen. Der Seite der Medaille, weil ich glaube schon so ein bisschen auch die Medien ausgetrickst. Das finde ich ganz cool immer, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, wenn man immer ein bisschen um die Nase wickeln kann, weil man ja da immer mal wieder Stoff bekommt und es sickert ja wirklich eh immer durch so ein bisschen und jeder freut sich dann und bildet sich drauf was ein, wenn er als erstes einen Spielername veröffentlichen darf. Und das ist immer so ein Wettrennen, wer ist dabei, wer nicht, und ich glaube, es wäre echt unangenehm geworden, Dienstag, Mittwoch, weil immer mehr durchgesickert war.
Wenn alles schon
genau,
vorher
weil der Bundestrainer muss auch, ja die Leute informieren und zumindest mal, der hat jetzt nicht nur diese 23 oder 26 Telefonate zu führen, weil er muss ja relativ viele auch führen, die jetzt ein bisschen unangenehmer sind und gerade die haben ja kein Interesse daran, so eine Geheimnistuerei zu machen, sondern denen ist ja dann eh egal und da kann man es dann eher raushauen, ohne Konsequenzen. Bei denen, die dabei sind, glaube ich, dass die schon stillhalten, aber bei den anderen absolut nachzuvollziehen, dass man da dann auch seinen Unmut vielleicht hier und da ein bisschen äußert oder so, oder wenn man gefragt wird und da nicht so unbedingt das ganze Spielchen mitspielt. Deswegen fand ich die Idee her schon ganz cool, dass man es tröpfchenweise macht. Aber auch dann die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, fand ich wirklich top. Und Sonntag war ich ein bisschen auch irritiert. Ich glaube, Schlotterbeck war der Erste in der Tagesschau. Ich dachte, was ist das denn jetzt und so?
Was soll das?
Ja, und dann kam es peu à peu immer mehr und mich hat es richtig gecatcht. Ganz viele haben es gar nicht verstanden, die jetzt nichts so mit Fußball am Hut haben, was das alles soll, um was es geht. Aber die Aufmerksamkeit war riesig jetzt am Ende. Ich glaube, man hat schon das Ziel der Kampagne erreicht. Und ich fand natürlich auch, dass es so wirklich überall richtig cool gepasst hat und dass man wirklich so jedes
seine Geschichte
ja und jeden so ein bisschen abgeholt hat. Ob es jetzt, keine Ahnung, der Dönermann war mit Toni Rüdiger, weil er da vor Ort ist, ob sie Dachdeckerin war mit Manu Neuer. Ich fand es richtig cool. Auch vor allem, dann bist du da auf dem Konzert von Nina Chuba und die darf mitteilen, dass Flo Wirtz mitgeht. Ich fand,
mein Kollege war da, mein Nationalmannschaftskollege war da und schrieb, du glaubst es nicht, die haben mir gerade den nächsten verkündet. Der war zufällig auf dem Konzert.
Ja, ich finde es doch ganz, also ich muss echt sagen, das hat mich dann irgendwann schon mitgenommen. Aber ich bin ja eh so bei solchen euphorischen Dingen emotional direkt dabei und angezündet und hätte schon Lust gehabt, jetzt das Deutschland-Trikot anzuziehen und das erste Spiel zu gucken.
Das ist ja auch.
Genau. Ich weiß, was du meinst.
Das ist ja. Nein, aber das ist ja auch noch ein Punkt, ne, was du sagst. Du hast, glaube ich, schon diese Euphorie, die ist jetzt zu spüren. Nach allem, was ich so vom DFB höre, merken die es auch richtig. Also sprich, die beiden Testspiele sind schon ausverkauft, der Trikotverkauf zieht an. die Anfragen steigen und so. Also es geht langsam los. Das haben sicherlich auch die März-Spiele, glaube ich, ein Stück weit mit beeinflusst, logischerweise, weil die echt gut waren, haben wir schon drüber gesprochen. Und ich habe so das Gefühl, so langsam glaubt das Land, glaubt die Öffentlichkeit wieder an diese Mannschaft und dass das echt was werden kann. Und ich glaube, und jetzt kommen wir auf den Kader, zu der Kampagne nochmal, das war auch mit ein Grund, dass es halt keine Überraschungen gab. Sprich, so konntest du es ja trotzdem irgendwie spannend gestalten. Wenn du es aber alles an einem Tag gemacht hättest und dann 90% wahrscheinlich vorher schon bekannt gewesen wären, wäre es halt wirklich relativ langweilig.
Ja, genau.
Gewesen.
Du hast halt diesen Überraschungseffekt nicht gehabt und deswegen haben wir ihn so umgebaut. Und deswegen war das vielleicht auch im
das
Plan.
Ist clever.
Ja, deswegen. Ja. Ich muss sagen, ich fand es, um mal jetzt einen Strich drüber zu ziehen, war ganz gute, coole Aktion. Was übrigens auch witzig war, dass, ich weiß, die Kollegen vom Kicker, darf man die nennen, die irgendeine News verbreitet haben, die anscheinend ein Fake war, weil viele ja auf diesen Zug aufgesprungen sind, was jetzt nicht so ganz lustig war. Vor allem das von TV Total fand ich völlig daneben. Ja. Also keine Ahnung, wie man, das ist jetzt nicht so der Humor von mir mit Mats Hummels, weil da geht es ja schon um was Größeres. Muss man ein bisschen feinfühliger sein, aber vielleicht müssen wir es abkönnen und ich halt als Fußballer das so sehe, fand ich nicht so lustig, aber ich fand natürlich mega lustig, dass der Kicker danach dann gesagt hat, dass die Aktion ja gar nicht so cool sei, nur weil sie ein bisschen drauf reingefahren sind und dann so in die Richtung getitelt haben. Ja, ja, klar, jetzt kommen alle und Fake News und ja, ist ja gar nicht so witzig, man hätte es anders machen können. Nee, das ist ja gerade der Sinn der Sache und deswegen fand ich es ganz amüsant, das mal zu lösen und vor allem, wie sie sich rechtfertigt haben, aber ist ja ganz cool, dass man die Medien dann auch mal ein bisschen an der Nase herumgeführt hat.
Trotzdem kann man, war das natürlich eine Gefahr.
Ja,
ist jetzt zum Glück nur.
Ja, du hast ja bestimmt auch 1000 private kleine Fußballvereine, die irgendjemand nominiert haben. Ich glaube, ich würde auch von irgendjemand nominieren.
Ja, siehst du? Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Gefahr, dass dann tatsächlich, dass am Ende keiner mehr wusste, was jetzt echt ist und was nicht. Aber so schlimm war es dann.
Ich fand es
ja schlimm. Auch nicht. Also. Und dabei ja, da es auch nicht so viele Überraschungen gab, müssen wir, glaube ich, auch jetzt nicht jede einzelne Position nochmal durchgehen, sondern ich würde eher mit dir so übers große Ganze nochmal reden wollen, weil ich sag mal, was festzuhalten ist, fangen wir mal an mit der Anzahl. Ne? Also es ging ja die ganze Zeit darum, du darfst, um die Regularien nochmal einmal klarzustellen, das ist jetzt der vorläufige Kader, mit dem geht's ins Trainingslager am 25. nach Weimar. Eine Woche, dann gibt es zwei Testspiele noch gegen die Ukraine und gegen Griechenland. Und nach dem letzten Testspiel am 7. Juni muss bis Mitternacht, 24 Uhr, der offizielle Kader, der endgültige Kader bei der UEFA gemeldet werden. Dann dürfen es noch bis zu 26 Spieler sein, mindestens 23. Und Nagelsmann hat eigentlich immer betont, dass er ein Fan ist von 23, da du so niemand mitteilen muss, dass er gar nicht im Kader ist, ist jetzt aber davon ein bisschen zurückgegangen und hat jetzt schon gesagt, dass er 26 am Ende nominieren wird, um sich einfach nicht angreifbar machen zu lassen. Er sagt, sprich, ich glaube, sein Zitat war, wenn sich dann drei verletzen, dann fragen mich alle, ob ich noch alle Latten auf dem Zaun habe, weil ich freiwillig auf drei Spieler verzichtet habe. Dementsprechend geht er mit 26 in die EM und hat jetzt 27, also einen mehr, mit nach Weimar genommen und wird auf jeden Fall mit vier Torhütern ins Turnier gehen, was eine kleine Überraschung war, weil da eigentlich reichen ja drei. Er hat das dann erklärt mit trainingstaktischen Geschichten. Und der vierte Mann ist Alex Nübel, weil Bernd Leno absagen musste, der es eigentlich gewesen wäre.
Richtig. Jetzt komme ich. Vier Torhüter, hat er ganz gut erklärt, finde ich auch. Glaube auch, aufgrund von einem Gespräch weniger einem Spieler zu sagen, dass er nicht spielt oder nicht am Spieltagskader dann dabei ist. Vielleicht auch da eine Personalie weniger, was die Feldspieler betrifft.
Jetzt habe ich es geschnallt, weil dann ein Feldspieler, dem er das weniger erklärt.
Ja, und vor allem auch im Trainingsalltag. Also das ist ja schon, ich sag mal so, ich glaube, war es vor Russland. Es ist ja schon so, wenn du dann beim DFB bist und du bist jetzt, wie viele Feldspieler haben sie jetzt? Ich glaube
22.
Nee,
gar nicht, war 23.
23, genau. Und du spielst ja öfters 10 gegen 10. Dann hast du schon mal drei, denen du sagst, du darfst gar nicht mittrainieren. Also die sind dann schon mal im Individualtraining. Deswegen ist das nicht immer ganz einfach. Klar, in der Zeit geht es immer ums große Ganze und dann wird auch mal durchgewechselt oder so. Aber wenn du dann Dinge einstudierst, da kann ich die Gedanken des Trainers schon verstehen, dass er das ein bisschen kleiner haben will. Aber um jetzt nicht irgendwie in die Bredouille zu kommen, jetzt mal salopp formuliert, Ter Stegen muss Innenverteidiger spielen, weil wir keine mehr da haben.
Gab es ja auch schon.
Ja, ja. Deswegen hat er die Kaderstärke dann doch schon voll gemacht. Aber ich kann die Gedanken nachvollziehen. Er nimmt jetzt einen mehr mit, falls irgendwas passiert, brauchst du auf jeden Fall. Aber er braucht nicht so viele Feldspieler. Und bevor er jetzt irgendjemand mitnimmt, wo er keine Verwendung drin sieht, keinen Mehrwert sieht oder vielleicht so mal ein Problem drin sieht, dann nimmt er seine 4 Torhüter mit. Die Jungs bolzen ab und zu aufs Tor. Ein oder ob du jetzt 3 oder 4 Torhüter dabei ist, ich glaube, für die Mannschaft gar nicht so wichtig. Eher für den Torwarttrainer und sein Team. Und wenn die alle d'accord sind mit, das von der Belastung her gleich bleibt und jeder auf seine Kosten kommt, dann ist es ein absolut nachvollziehbarer Move von ihm und gar nicht so verkehrt.
Zumal du ja auch durchaus noch ein paar Fragezeichen hast. Also A, gehen 7 Spieler, sind noch in den Finals vertreten. Also die Leverkusener beim Pokalfinale, die von Real und BVB beim Champions-League-Finale. Das sind auch 7 Spieler, die erst später kommen. Und dann hast du ja noch die Angeschlagenen. Also allen voran natürlich Sané, der die ganze Saison schon mit einer Schambeinentzündung spielt, der immer wieder mal Pausen bekommen hat, der auch, glaube ich, gespritzt werden muss und so weiter. Da ist ja schon auch noch verletzungstechnisch ein Fragezeichen. Deshalb Maxi Bayer als Backup für Sané mit dabei, auch aus deiner Sicht nachvollziehbar?
Ja, eben sagst du gerade, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Stimmt, die 7 Jungs sind ja auch noch gar nicht da, da sind alle noch Verletzten. Und deswegen allein schon macht es ja Sinn, so viele zu nominieren, weil du gerade die erste Zeit nicht ganz so viel bist und trotzdem ein paar Dinge einstudieren willst und ein bisschen trainieren möchtest. Und bevor du zu klein bist, nimmst du halt noch ein paar Jungs mit, um das alles aufzufüllen und bildest da schon mal eine gute Atmosphäre, wo die anderen dann dazustoßen, der Kern der Truppe. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und Maxi Bayer, muss man ehrlich sagen, der spielt eine herausragende Runde, nicht nur als Backup. Ich kann mir den auch gut vorstellen, im Moment da reinzurutschen, weil er auch so eine andere Komponente reinbringt. Und das hat man dieses Jahr, finde ich, so ganz viele, dass wir so viele verschiedene Komponenten haben, so viele verschiedene Typen, die so ihre Fähigkeit haben. Und das hat er zusammengemünzt in einen, ja, sehr spannenden und ich glaube doch schon ganz guten Kader.
Also 15 Tore, Maxi Bayer an dieser Stelle noch einmal erwähnt, ist meiner Meinung nach, jetzt muss ich mal einmal schlau rüber gucken, in Kicker, ja, ist der beste deutsche Torschütze.
Ja, und allein das
mit nach Undaf, ja, ne? Also
der Umstand alleine ist schon klar. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so diese große Aufmerksamkeit, was wir international haben mit Undaf, Bayer. Aber das sind schon richtig gute Jungs. Und wenn man die Statistik nimmt von denen, ist die herausragend. Und wenn man dann noch sieht, mit Müller, Havertz, Füllkrug, 3, die international auch schon nachgewiesen haben, was sie können, dann sind wir da schon richtig gut aufgestellt, weil es immer so das Problem war, unseren Neuner zu finden. Aber ich glaube, jetzt mit Fülle und mit Kai Havertz haben wir 2, die da um die erste Elf, glaube ich, sich drum streiten, wer da auflaufen darf.
Gegnerabhängig vielleicht auch, oder?
Bitte?
Kann ich mir vorstellen. Gegnerabhängig möglicherweise auch,
Gegnerabhängig oder halt vielleicht auch ein Stückchen so Form oder Trainingseindrucksabhängig. Wobei da beide, glaube ich, am Limit trainieren würden. Und ich glaube, beide so ein bisschen was haben, was der Mannschaft gut tun kann. Und gegnerabhängig im Sinne von, wen kann ich im hinten raus noch reinbringen, um nochmal dem Spiel eine Wendung zu geben. Also da machen diese Jungs sich schon viel Gedanken, das stimmt schon. Aber da sind wir wirklich gut aufgestellt, das ist schon top. Und deswegen, es geht so ein bisschen unter immer, weil wir ja ein paar Probleme hatten die letzten Jahre. Ja, ich glaube, das ist schon, ja, Weltklasse, was wir in unserem Kader immer mal wieder vorfinden. Und den jetzt zu adaptieren, und das ist ja die Aufgabe vom Bundestrainer und das, was er so groß anprangert gerade, eine gute Mischung, eine gute Mannschaft zu finden. Und die hat er anscheinend im März hat er die gefunden. Und die Jungs werden jetzt belohnt und kriegen jetzt die Chance und die Möglichkeit. Und da wollte er, glaube ich, nichts mehr groß dran rütteln. Ja, den, wenn wir auf die anderen Personen kommen, die jetzt nicht so
genau,
die, leider dabei sind.
Da, wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch immer Verlierer. Bevor wir darüber sprechen wollen, gehen wir aber einmal ganz kurz ab in die Werbung.
Die Suche nach dem richtigen Trainer beschäftigt uns hier im Podcast ja fast quasi jede Woche. Abstiegskandidaten, die mit einem neuen Mann die Kurve kriegen wollen. Bei den Bayern, wo einer nach dem anderen absagt. Aber das Problem, einen guten Trainer und eine gute Trainerin zu finden, ist tatsächlich mittlerweile im Sport sehr groß. Eben auch für die meisten anderen Sportarten. Die Vereine haben große Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden, Ossi.
Das ist so. Aber ich sag mal, der Trainernachwuchs ist ja schon zumindest mal in den Startlöchern. Und da kommt das IST ins Spiel, nämlich die IST-Hochschule bietet einen neuen Studiengang an, der heißt Sportwissenschaften und Training. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, wir hatten die Werbung schon mal mit an Bord, die IST-Hochschule. Haben wir damals schon erzählt, dass es Studiengänge gibt, die super flexibel absolviert werden können. Einige von euch haben es tatsächlich auch gemacht. An der IST arbeiten sie nämlich mit modernen Lehrmethoden wie Online-Vorlesungen oder einer eigenen App. Also das heißt, du kannst weitgehend selbst entscheiden, wann und wo du lernst. Das wäre mir zum Beispiel früher entgegengekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum ein Studium an der IST-Hochschule für Sportler so spannend ist. Das haben ja schon einige dort ihren Studiengang absolviert. Ich erinnere mich an Max Eberl, Freddy Bobic. Jetzt gibt's dazu noch einen neuen Bachelor-Studiengang, eben Sportwissenschaft und Training. Der wird wie alle IST-Studiengänge in Vollzeit, Teilzeit und auch als duales Studium angeboten, Wolf.
Gerade die duale Variante ist auch für Sportvereine eine gute Möglichkeit, denn damit können sie ihren Trainernachwuchs gezielt bei sich ausbilden. Großteil der Zeit arbeiten die Studierenden dann vor Ort im Verein und für die theoretischen Inhalte hat man mit der IST-Hochschule den Bildungspartner im Sport an seiner Seite. Wenn jemand von euch eine professionelle akademische Ausbildung zum Trainer oder Trainerin sucht, dann seid ihr an der IST-Hochschule genau richtig. Mit dem anerkannten Abschluss qualifiziert ihr euch zum Beispiel für Jobs im Profi- und Breitensport, bei Sportverbänden oder Leistungsstützpunkten oder bei Nachwuchsleistungszentren. Der Vollständigkeit halber sei aber nochmal erwähnt, dass das nicht die einzig spannende Ausbildung für das Sportbusiness ist, die das IST bietet.
Genau, denn ganz neu ab Oktober gibt es auch den Masterstudiengang Sportpsychologie. Wenn ihr also ins Sportbusiness einsteigen oder beruflich weiterkommen wollt, findet ihr sicher die passende Qualifikation für euch. Einfach mal reinschauen unter www.ist.de, wie ist, oder lasst euch persönlich beraten. Das IST-Team hat selbst Berufserfahrung im Sportbusiness und weiß also, wovon es spricht. Also www.ist.de anschauen und für die Wunschweiterbildung oder für das Studium anmelden. Ich würde sagen, Wolf, besser.
Besser geht nicht.
Werbung Ende. So, da sind wir wieder, Lars. Wir waren bei der Ausgewogenheit des Kaders oder bei den unterschiedlichen Typen. Das ist ja, finde ich, ein Riesenunterschied von Nagelsmann zu seinen Vorgängern, um das jetzt mal aus Journalistensicht nochmal zu erklären oder euch da mitzunehmen. Er macht es ja extrem gut, finde ich, dass er begründet. Also er sagt nicht einfach nur, wen er holt und diese, ich sag mal, Standardsätze, ja, der hat jetzt eine tolle Form oder der spielt eine gute Saison, das wissen wir ja alles selber, sondern hat das im März schon ganz gut erklärt, mit dieser Blockbildung auch, ne? Also er hat im Prinzip seine erste 11, 12, du hast gerade gesagt, Müller und Havertz und Füllkrug ist, glaube ich, auch ist noch offen, die restlichen 10, würde ich mal sagen, stehen, hat sie im Kopf und hat für jeden auch eigentlich ein Backup gleich im Kopf, so wie früher, ich kenne das auch vom Hallenturnier, weißt du, da hast du immer einen festen Partner gehabt und hast dann mit dem immer gewechselt und so ungefähr hat er das ja auch aufgezogen. Und das führte wiederum dazu, warum dann mancher, der vielleicht von der Form her und vielleicht auch von seiner Klasse und Erfahrung es verdient gehabt hätte, dabei zu sein, hinten rübergefallen ist. Namentlich Mats Hummels und Leon Goretzka sicherlich so die größten Verlierer, zumal sie jetzt zuletzt beide sehr, sehr stark sich präsentiert haben. Goretzka die ganze Rückrunde, Hummels vor allen Dingen in den beiden Champions League Halbfinals, hast du ja auch nochmal erwähnt, wie überragend er da war. Zweimal, glaube ich, Spieler des Spiels gewesen. Also es gab schon das berühmte Momentum, hätte schon auch für Mats Hummels gesprochen. Und auch da wieder, darauf wollte ich ja hinaus, von Nagelsmann finde ich sehr gut begründet. Nämlich er hat gesagt, dass wenn er Hummels mitnimmt, dann muss er spielen. Und wenn er ihn nicht für die erste Elf vorgesehen hat, dann sieht er da andere vorne. Und das hat natürlich damit zu tun, du kennst Mats auch, das ist natürlich ein unbequemer Spieler, kann man so sagen, der auch seine Meinung kundtut. Und ich kann da den Gedankengang auch schon nachvollziehen. Also zu sagen, wenn ich Hummels mitnehme, dann für die erste Elf. Und wenn nicht, dann ist wahrscheinlich jemand anders mit dieser Rolle als dritter oder vierter Verteidiger glücklicher, würde ich das mal formulieren.
Absolut, absolut. Und er hat es ja ganz ehrlich und offen kommuniziert, wie er die Sache sieht. Und deswegen ist es halt auch so glaubhaft, dass Mats herausragend ist und ein super Spieler. Und dass er jetzt auch eine richtig gute Form hat, steht ja außer Frage. Und dass er der Mannschaft gut tun könnte auch. Aber ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann sich lange Gedanken gemacht hat, wer ist meine erste Elf? Nicht, wie sieht mein Kader aus, sondern wer ist meine erste Elf? Mhm. Und das war auch ein bisschen überraschend für mich, dass er sich da jetzt auch direkt festgelegt hat mit Tah und mit Rüdiger. Aber das sind die Jungs, die er da sieht, mit denen er da auflaufen will. Und dann hat er einfach, Mats ist schon ein sehr meinungsstarker Typ, aber ich glaube, am Ende des Tages kann er sich vielleicht doch unterordnen, wenn es um sowas Großes geht. Aber ich glaube, Nagelsmann so nicht dieses Vertrauen hatte und das Gefühl hatte, dass das über die Wochen standhält. Und deswegen dem ganzen Thema. Und Mats polarisiert natürlich auch. Lass uns mal gegen Schottland nur oder 2-2 oder 3-3 sogar spielen. Und wir haben ein Defensivproblem und haben Mats Hummels auf der Bank. Da hast du natürlich drei Tage lang in den Medien dieses Thema.
Ob du es willst oder nicht. Ne?
Ob du es willst oder nicht, genau. Und deswegen geht er dem Ganzen auch ein Stück weit aus dem Weg. Es wird trotzdem ein Thema aufkommen. Wenn es soweit
ist. Aber es wird weniger das Thema sein, bin ich bei dir, wenn da Schlotterbeck oder Koch oder Anton sitzen. Ne? Da wird jetzt nicht gleich die Schlagzeile in der Bild sein, jetzt muss Schlotterbeck ran.
Nee, also, dann geht es ja um die große Ganze. Wie kriegen wir die Defensive wieder in Ordnung und nicht Mats Hummels auf der Bank sitzen, wenn wir drei Hütten kriegen von Schottland. Und das ist das, was er, glaube ich, so ein bisschen in den Gedanken hat. Und das Allergleiche mit Leon Goretzka, der eine super Form hat und eigentlich auch vom Typ so richtiger Turniertyp, dieser Deutsche, mit dem man sich identifiziert, ist. Und trotzdem hat er da die, vielleicht ähnliche Gedankengänge gehabt. Ich spiele mit Groß und Andrich. Hab Pavlovic und Pascal dazu und Ilkay Gündogan davor. Ich glaube, von der Chemie her passt das besser. Also so kann ich mir vorstellen, dass seine Gedanken wären und dass auch bei Leons gleiche Thema ist. Dass er der mediale Aufmerksamkeit, der will er entgehen und er hat das Vertrauen, hat gesehen, es kann funktionieren und hat sich dann dazu entschieden, nee, ich lasse das jetzt so und rüttel da nicht mehr groß dran. Genauso der eine oder andere, der vorher performt hat, Jonas Hofmann zu nennen, den ich kenne, der natürlich auch gedacht hat, mit Leverkusen in drei Finals oder dreimal vorne dabei zu sein.
20 Torbeteiligungen.
Genau, darauf aufzuspringen, aber auch da hat er gesehen, dass die anderen irgendwas haben oder ihm irgendwas geben, was gut tut. Und deswegen hat er gedacht, komm, mit denen gehe ich jetzt da durch und das sind meine Jungs.
Bei Hofmann finde ich es insofern noch überraschender, weil er so gar keine Rolle gespielt hat. Auch die letzten Male schon nicht. Ne? Also den hat er sich eigentlich gar nicht angeguckt. Das fand ich ehrlicherweise...
Also, wenn ich dir ins Wort falle.
Ja.
Also, da ich ihn kenne und beobachte es ein bisschen anders. Ich muss auch sagen, Jonas hat nicht so die Einsatzzeiten, auch vor allem, wo es richtig gut lief in der Vorrunde bei ihm, wo er Woche für Woche getroffen hat, hat auch nicht in den Spielen, die jetzt gerade beim DFB, Österreich, Türkei und so, hat er auch nicht so die Einsätze bekommen, wo ich schon dachte, okay, irgendwie ist jetzt nicht so der Typ, auf den der Bundestrainer groß steht. Hatte ich so das Gefühl von außen nur.
Das meine ich.
Es gab Jonas ja so ein paar...
Ja, weil du ja auch Namen hast, die eigentlich jahrelang immer dabei waren. Ginter ist da noch zu nennen, Kehrer ist da noch zu nennen. Unter Flick, glaube ich, die meisten Spiele gemacht. Also die waren dann ja plötzlich Eben, die haben gar
aber er musste ja was verändern oder wollte ja was verändern. Und vielleicht war das der Ansatz, den er gesagt hat, das muss ich jetzt verändern. Ich muss hier und da ansetzen. Und da ist egal, ob die jetzt im Verein ein Großes geleistet haben, sondern jetzt geht es um den Moment. Und jetzt geht's
absolut.
Um die. Aber es hat ja auch nicht funktioniert am Anfang.
Ja, das hat auch nicht funktioniert. Also zwischendurch. Es ist jedenfalls Fakt, dass dass Jonas Hofmann auch, neben Julian Brandt, würde ich sagen,
zum Beispiel auch Julian.
Ja, Timo Werner und Kehrer und so und Ginter, da spricht gar keiner mehr drüber. Also es gibt schon auch noch ein paar, die da hinten runtergefallen sind. Malik Thiaw, denke ich dran, bei Milan jetzt nach seiner Verletzung wieder Stammspieler geworden, auch unter Nagelsmann gar keine Rolle gespielt, war noch unter Flick einer der wenigen Gewinner dieser Testspiele, der letzten. So, also von daher gibt's wie gesagt immer ein paar Verlierer. Bei Goretzka finde ich es ehrlicherweise noch ein bisschen überraschender. Den hätte ich vor Pavlovic gesehen. Aber vielleicht auch da, du weißt selber, der Bundestrainer redet ja auch mit den Vereinstrainern. Und wenn ich dann in dem Moment, wo ich gesehen habe, Rückspiel Real Madrid, Pavlovic statt Goretzka in der Startelf, da wird sich Thomas Tuchel ja auch was beigedacht haben. Und natürlich wird auch Julian Nagelsmann mal bei Thomas Tuchel nachgefragt haben, warum, wieso, weshalb. Und Pavlovic, das muss man ja dann unterm Strich auch sagen, hat ja auch ein gutes Spiel gemacht.
Ja, genau die gleichen Gedankengänge hatten wir auch damals beim Rückspiel. Ja. Ich glaube, haben wir vor 14 Tagen schon mal drüber gesprochen. Wir saßen zusammen, haben ein Spiel geguckt und als wir die Aufstellung gesehen haben, Pavlovic vor Goretzka, war erstmal großes Erstaunen, auch Unverständnis so ein Stück weit. Mhm. Aber es war so nach 5-6 Minuten, war der Tenor von allen, okay, der Goretzka, das war es auch für ihn, für die EM, so ein bisschen.
Ja, ja.
Weil klar war, wenn in so einem großen Spiel der Tuchel den vor dem hinstellt und jetzt die Diskussion war so um Goretzka und Pavlovic und er letztes Mal nominiert wurde, rausgefallen ist mit der Verletzung, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich mindestens mal austauschen auf der Ebene und sich die Gedanken auch gegenseitig klar machen, warum man so aufstellt. Hatte ich so das Gefühl, okay, das könnte nochmal der letzte Punkt gewesen sein, doch Pavlovic mitzunehmen und Goretzka zu Hause zu lassen, dieses Rückspiel in Madrid. Und dann gar nicht eingewechselt bei dem großen Spiel. Boah, schwer.
Genau. Weil die ja auch telefonieren, ne? Also es gab. Und es gab auch Kollegen wiederum gestern, die gesagt haben, ja, und dann gab es ja die Szene, wo Goretzka eingeblendet wird auf der Bank und da schon mit verschränkten Armen und so leicht angepisst sitzt.
Und genau das, das ist jetzt doof. Ja. Das ist immer Miller, nicht zu viel hineininterpretieren. Aber ich weiß genau deine Gedankengänge gerade. Und ich glaube, wenn der Nagelsmann das gesehen hat, habe ich gesagt, ja, das kann ich gar nicht gebrauchen während der Europameisterschaft.
Ja, und dann sitzt mit Hummels auch der Zweite daneben. Ja, 100 pro. Also bin komplett bei dir. Aber du machst das Thema einfach auf, nur weil er dabei ist, weil es einfach große Namen sind. Und ist auch da gleiche Thema wie in der Innenverteidigung. Es wird jetzt keiner dann plötzlich Pavlovic fordern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Goretzka auf der Bank sitzt, bist du schnell dabei. Wenn du keine Geschichte hast,
das ganze Theater hast halt jetzt Mitte Mai, anstatt dann am 14., 15., 16. Juni.
Ja. Und deswegen, es gab trotzdem, Lars, das ist noch der, es gibt ja immer diese zwei Seiten, wie du vorhin ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt hast, es gab ja auch Kritik daran. Also Schweinsteiger hat sich geäußert zum Beispiel und hat gesagt, man nimmt natürlich auch zwei Spieler raus, die polarisieren und die Reibung erzeugen. So nach dem Motto, will man nur noch jetzt gleichgeschaltete Typen haben und so nach dem Motto, das kann auch nach hinten losgehen, dass du eben dir zwei so wichtige Charaktere auch mit ihrer Erfahrung rausnimmst, bloß weil sie vielleicht ein bisschen unbequem sind. Kann man ja auch so sehen.
Ja, natürlich. Und Bastian Schweinsteiger kennt es ja aus dem FF und kann das am besten beurteilen. Und man kann auch der Meinung sein und ich kann auch die Gedankengänge nachvollziehen, aber der Bundestrainer wird schon auch ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie ist es, also gerade im März, wie harmoniert diese Truppe, welche Reibung erzeugt diese Truppe und wie kriegen wir das hin? Weil es hat sich ja jetzt ein bisschen eine Führungsebene auch gebildet rund um Toni Kroos und um Ilkay Gündogan, Manu Neuer, Jo Kimmich und die Toni Rüdiger, und die werden ja auch wieder so in Frage gestellt und können so nicht 100% den Weg vorgeben, wenn dann Leute auch wie Mats oder Leon Goretzka da rumspringen, die vielleicht
die auch meinungsstark sind, ne?
Die auch meinungsstark sind, weil er wird auch vielleicht sagst du als Führungsspieler nicht immer so auch zu jeder Zeit das Richtige, aber was halt nicht passieren darf, ist bei jedem Mal, wo nicht alle deiner Meinung sind, dass das gleich dann zerfetzt wird und in Frage gestellt wird und dein Ansehen so ein bisschen in der Truppe drunter leidet. Und deswegen kann ich den Move schon nachvollziehen von Nagelsmann, zu sagen, das hat so gut funktioniert, das hat so gepasst und sportlich auch, und ich gehe das Risiko. Ich halte es jetzt aus, die ersten 10 Tage, 8 Tage, und dann gucken wir mal. Wenn der Mats natürlich jetzt nochmal einen reinköpft im Champions-League-Finale gegen Real Madrid und das Ding entscheidet, dann haben wir natürlich nochmal 5 Tage länger. Von dem her bin ich mal gespannt.
Und Hofmann das,
Europa-League-Finale entscheidet. Aber es ist, auf der anderen Seite muss man sagen, man kann jetzt alles verstehen und nachvollziehen und für die Leute draußen auch so ein bisschen erklären, aber es ist schon brutal für die Jungs, weil die wissen natürlich, dass sie es ihre, ja, vielleicht auch letzte Chance, gerade bei Mats Hummels, großes Turnier zu spielen, dann Heim-EM, das ist schon ein absolutes, nicht nur Highlight, sondern Karriere-Highlight. Und da dann vom Bundestrainer gesagt zu bekommen, du bist nicht dabei, nach all dem, was du auch schon fürs Land getan hast, das denke ich dann oftmals so an die Jungs, da tun sie mir auch echt leid, weil das ist, musst du erstmal verkraften.
Heim-EM ist dann, glaube ich, echt nochmal ein Brett, weil das, wie du sagst, einmal im Leben Once-in-a-Lifetime-Geschichte ist, definitiv. Letzter Personalie, weil die auch, finde ich, so ein bisschen unmittelbar mit denen, die wir gerade genannt haben, zusammenhängt, oder es zumindest Leute gibt, die sagen, naja, bei Hummels und Goretzka sagt Nagelsmann, die passen mir als Backup nicht, und Müller, der ist dann aber trotzdem dabei. Da würde mich jetzt gleich mal von dir noch interessieren, ob du das mal versuchen kannst zu erklären, warum Müller dann vielleicht noch ein bisschen anders gestrickt ist als die anderen beiden, so aus deiner persönlichen Erfahrung. Nagelsmann hat das ja gestern so ein bisschen sehr gut wieder, der ist halt auch sehr unterhaltsam, hat er gesagt, naja, Thomas ist ein Connector, würde ich ihn mal nennen, der kann mit denen die rappen, der kann aber auch mit denen die jodeln, den kannst du überall hinschicken, und der ist so der Klebstoff auch zwischen den Physios und den Köchen und keine Ahnung, so hat er das ungefähr aufgegleist. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, dass
er
also absolut, ich kann es zu 100% nachvollziehen, man muss nur das richtig einordnen. Also Thomas Müller hat halt diese unglaubliche Fähigkeit, Menschen zu, wie hat er gesagt, connecten, Connector, zu verbinden, innerhalb einer Truppe, innerhalb eines ganzen Staffs, eines Teams, weil es gibt immer Gruppen in einer Fußballmannschaft. Es gibt immer Menschen, die verstehen sich mehr, es gibt Menschen, die machen privat ein bisschen oder in so einer Zeit einfach mehr miteinander, weil sie verschiedene gemeinsame Erfahrungen haben, weil sie das gleiche Alter haben, gleiche Interessen außerhalb des Fußballs haben, was ganz normal ist. Und die müssen halt dann am Ende des Tages auf dem Platz funktionieren als Einheit. Und da brauchst du so ein paar Leute, die auch mal hier und da ein bisschen diese Gruppen verbinden, die dieses Eis brechen, weil es jetzt auch viele neue dabei, die dann viele alte Führungsspieler. Und da so zwischendrin ist Thomas Müller mit seiner Art und Weise, jetzt gar nicht so, weil er das als Aufgabe sieht, sondern einfach, weil es sein Naturell ist, weil er einfach mit den anderen gut kann. Und dazu kommt, dass er halt noch ein super, super Spieler ist. Und das ist halt Gold wert für jede Mannschaft. Du hast jemand, der sich mit dem Ding identifiziert, der alles für den Erfolg tut, der aber auch persönlich maximal ehrgeizig ist. Also Thomas Müller will ja am liebsten im ersten Spiel auf dem Platz stehen und nochmal 5 Hütten machen in der EM. Und trotzdem weiß er Bescheid, wenn er nicht spielt, alles dafür zu tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und das ist das große Gut von Thomas Müller. Und das verkörpert er und hat dazu noch dieses taktische Know-how, um vielleicht dem Trainer oder Sandro Wagner auch mal so ein bisschen was mitzuteilen, was sein Gefühl ist auf dem Platz. Und vor allem hat er auch Gefühl für so eine Mannschaft. Wie entwickelt sich die Mannschaft? Was ist in der Mannschaft gerade so Thema? Und dass du so einen Ansprechpartner hast außerhalb des Ganzen, was sonst so ansteht. Und da ist halt Thomas Müller Gold wert für das Ganze.
Also der berühmte verlängerter Arm.
Ja, so, genau.
Wie du es jetzt erklärt hast, fast Co-Trainer in der Mannschaft sozusagen noch mal so ein bisschen.
Ja, natürlich. Du hast ja deine Leute, mit denen du über die Taktik sprichst, Herangehensweise sprichst. Aber es gibt so Stimmungen innerhalb einer Truppe. Und da hat Thomas natürlich ein super Gefühl für wahrscheinlich. Und kann da mit jedem so ein bisschen. Und er hat auch nicht diese Hemmung, sich mit allen Leuten irgendwie zu unterhalten. Und das ist halt Gold wert für eine Truppe. Er kommt dann schon mal rein und sagt, ja, wo, keine Ahnung, wir hatten mal, wo wir diese Quali vor der Russland-WM hatten, 10 Spiele, 10 Siege. Und dann kam er nach dem Spiel rein, ich glaube, Nordirland war es oder keine Ahnung, da kam er auch rein. Ja, wo sind's jetzt unsere Gangster? Macht's mal Musik an, so auf die Art. Wir haben es geschafft. Und da dachte ich richtig, ey, das war so geil, weil war so der Moment, alle kamen rein, dann ist erstmal Ruhe, so, man freut sich für sich. Und Thomas dann irgendwie gesagt hat in die Runde, jetzt mal auf geht's, Musik an, los geht's, hoch die Tassen.
Ja, kann mir sehr gut geschafft. Vorstellen.
Und ja, das war ja so, und das ist, zeigt halt die Bedeutung. Und danach war.
Und dann macht er auch wahrscheinlich ja irgendeiner, macht dann halt auch die Mucke an.
Ja, genau, und das Eis war gebrochen. Ja. Also diese Stimmung, ja, ey, wir haben es geschafft, aber eigentlich ist ja normal als Deutschland, aber wir haben ja 10 von 10, das ist schon besonders. Ja, aber die Gruppe war jetzt nicht so stark und so. Ja, nee, mach das Ding an. Wir haben hier was Geiles erreicht. Wir haben 10 von 10 Spiele gewonnen und sind jetzt bei der Weltmeisterschaft. Auf geht's. Und, so, und dann haben alle da mit angepackt und dann ging's los. Und da hat man ein bisschen Spaß in der Truppe. Und das ist halt so wichtig. Aber er ist jetzt nicht, und das darf man nicht unterschätzen, das ist geil, dass Nagelsmann das gesagt hat, jetzt nicht der Gute-Laune-Bär und das Maskottchen, sondern er ist halt auch nur richtig gut. Und der hat gerade jetzt vor dem Länderspiel vor dem März-Lehrgang gegen Frankreich hat er noch das Tor gemacht, wo wir es gewonnen haben, unter Rudi Völler im letzten Jahr. Ja. Und das muss man halt auch mal, er kann auch gegen die ganz Großen und er hat ja auch gegen Real gezeigt, dass er hier und da noch auf dem allerhöchsten Niveau Dinge entscheiden kann und dafür nimmt er ihn halt mit, weil wenn es eng ist, sage ich dir, mit Thomas Müller, boah, das ist natürlich die Benchmark für meine Position immer gewesen, für meine Art Fußball zu spielen. Deswegen habe ich da immer ein bisschen hochgeschaut. So ein Spieler kannst du ja immer reinwerfen.
Und dann eben noch als so einen verkappten Co-Trainer in der Mannschaft zu haben, der die Rolle ja zu 100% bereit ist anzunehmen, ohne, und das finde ich ganz wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast, ohne sich hängen zu lassen oder stunk zu machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn der merkt im zweiten Training, da ist nicht genug Zucht drin, dann wichst der mal einen weg, auf gut Deutsch gesagt, ne, im Training. Also der wird schon dafür sorgen, genau das, was Nagelsmann gesagt hat, dass die Qualität im Training hoch bleibt. Da brauchst du halt auch so einen, ne, egal ob der dann spielt oder nicht.
Mindestens verbal, ob es jetzt gleich physisch wird, das weiß ich nicht beim Thomas, aber mindestens verbal, kann ich dir versprechen.
Ja, ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Übergang schaffen soll, Lars.
Wie sieht es eigentlich in der Bundesliga aus?
Ist doch letzter ja, jetzt am Wochenende, oder? Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben ja, ich bin ja jetzt neuerdings befangen, also dementsprechend muss ich mich da ja ein bisschen zurückhalten mit Meinung zumindest. Nein, Spaß beiseite, es ist natürlich klar, dass ich dem VfL Bochum die Daumen drücke, dass sie den Punkt in Bremen holen. Ich glaube ehrlicherweise auch dran und ich muss dazu sagen, ich glaube auch nicht an Union Berlin. Da ist mir zu viel Unruhe in der ganzen Truppe und die haben halt mit Freiburg einen Gegner vor der Brust, wo ich glaube, dass die, da sind wir wieder beim Thema Abschied, ihrem Trainer da nochmal Europa schenken wollen im letzten Spiel und wo ich glaube, dass die vielleicht noch mehr brennen, als es vielleicht dann Bremen tut oder Wolfsburg gegen die Mainzer. Also mein Tipp ist, die Tabelle bleibt genauso, wie sie jetzt ist. Die einzige Frage ist, ob Köln dann sogar nochmal in die Relegation hüpfen kann.
Ja, ich kann ja völlig unbefangen jetzt drüber sprechen, da die Borussia noch einen Punkt ergattert hat am Wochenende und sich gerettet hat durch Zutun des FCs.
Auch lustig, ja.
Ja. Nee, ja, ich bin auch mega gespannt am Wochenende. Ich glaube auch, dass Bochum diesen Punkt in Bremen noch holt. Aber weil ich könnte mir gut vorstellen, dass er doch noch wichtig sein wird, weil Union Freiburg, letztes Heimspiel, kurz vor Sommer, wenn es um alles geht, das Stadion kann schon nochmal dazu bewirken, dass du nochmal über dich hinaus wächst, eine gute Leistung abrufst. Es ist schon bedenklich gewesen letzte Woche, dass sie das nicht gezogen haben. Ich glaube, Trimmel oder irgendjemand hat auch die Tage angemerkt, dass sie halt als Mannschaft nicht so zusammengewachsen sind, was ja auch mal sein kann in einem Jahr. Ich finde es ganz cool, wenn man es ehrlich anspricht. War jetzt ein bisschen unglücklich vor dem letzten Spiel, aber das zeigt ja schon, dass da irgendwas nicht gepasst hat, aber das ist ja offensichtlich bei dem Tabellenplatz. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da nicht das ganz große Erwachen kommt. Ich bin auch noch nicht so überzeugt davon, was den FC betrifft, weil die Heidenheimer einfach, das ist eine Mannschaft, die jeden Samstag gefühlt ans Limit geht und da ist es brutal schwer.
Ich glaube auch nicht, dass Köln in Heidenheim gewinnt. Ne?
Genau, und deswegen, der FC hat jetzt am Wochenende schon ein bisschen Fortune, weil ein, zwei andere Situationen kann das Ding auch anders ausgehen, weil sie mussten ja All-In spielen am Ende.
Ja.
Und da kann es ja ganz schnell auch 2-3 dann wieder stehen. Aber die Euphorie ist da beim FC, also zumindest war sie von 17.30 bis 18.35 Uhr oder 37 war sie da. Der FC hat gedacht, dieses Jahr klappt alles. Aber ja, mal gucken. Mega spannend. Ich glaube, am Ende bleibt es wirklich so, wie es ist, dass Köln runtergehen wird, Union in die Relegation und die Mainzer sich ja retten werden mit einem fulminanten Endspurt mal wieder. Hut ab an den Coach, der hat da wirklich nochmal
das nasse Handtuch angezündet, ne?
Ja,
das
ich habe echt gedacht, nach dem Heidenheim-Spiel, das letzte Woche gesehen habe, Heidenheim-Mainz, ich dachte, schwierig. Aber man muss halt sagen, in Heidenheim ist es nicht einfach dieses Jahr. Wirklich, da ist echt schwer zu spielen. Und dann nimmst du da den Punkt mit. Aber jetzt am Wochenende haben die natürlich ein Feuerwerk abgerissen, was mich positiv stimmt.
Aber da entlasse ich dich natürlich jetzt nicht mit einem, auch wenn wir schon weit in der Nachspielzeit sind, noch mit einem Satz, weil du das als Spieler einfach tausendmal besser bewerten und beurteilen kannst, als ich das jemals hätte tun können. Der Auftritt von Borussia Dortmund in Mainz, du hast das Spiel gerade angesprochen, es war das große Thema nach diesem Spieltag, weil... Und ich glaube, das muss man vielleicht einmal vorweg schicken, so sehe ich es zumindest. Du kannst natürlich in Mainz verlieren in so einer Situation, auch als BVB. Vielleicht auch erst recht nach so einem Highlight, wie es der BVB eben gegen Paris mit der Finalteilnahme erlebt hat. Aber ich finde, was nicht ging, das war so meine Wahrnehmung, du redest die ganze Woche darüber, auch der Trainer, 110% und wie wichtig das ist und Revanche für das letzte, für die verpasste Meisterschaft und wir wollen da nicht uns nachsagen lassen, dass wir da irgendwie im Abstiegskampf da noch mitgewurschtelt haben und dann steht es nach 10 Minuten irgendwie 3-0 und die haben schon dreimal die Latte getroffen. Das geht aus meiner Sicht nicht. Du lässt 10 Leute draußen, okay, haben sie gegen Augsburg auch gemacht, haben sie 5-1 gewonnen, da waren aber auch nicht 6 gar nicht im Kader, das finde ich ist schon mal ein Riesenunterschied und das zweite ist und da geht der Vorwurf dann, finde ich, nicht nur an Trainer, sondern vor allen Dingen auf die auf dem Platz standen, du kannst dich dann nicht so abschlachten lassen und die haben ja auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht nochmal versucht, das Spiel umzudrehen, sondern das war von vorne bis hinten einfach eine glatte 6 aus meiner Sicht.
Dann kannst in der 46 Minute, du müsstest das vierte schon wieder fallen.
Ja, richtig.
Ja, nee, also ich weiß, was du meinst. Ich kann auch die Empörung verstehen. Also ich kann dir versichern, dass jetzt keiner vom BVB in das Spiel ging und dachte, ist mir heute egal, wie das ausgeht. Also
das glaube ich auch nicht, ja.
Allein schon die PKs und die Aussagen vorher haben schon so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass wir da schon alles geben wollen. Und es hat ja eine Woche vorher ganz gut geklappt. Und der Trainer natürlich so ein bisschen... euphorisiert war von der Woche davor, nochmal allen Spielzeit zu geben und vielleicht, dass sie das nochmal bestätigen können. Was natürlich die Jungs auch vorhatten und wie ich eben gesagt habe, da ist keiner dabei, der jetzt sagt, wir schenken das Ding ab und ist egal, weil da geht es ja um persönliches Befinden, da geht es um Prämie, da geht es um persönliche Spielzeit, nochmal schöne Momente zu haben, unter anderem bei Leuten, die aufhören. Aber was natürlich der Fall ist nach so einem oder in so einer Phase und so einer Tabellensituation, wie es jetzt bei Dortmund ist, wo jetzt nichts mehr ganz groß geht. Und wenn du so ein Highlight am Ende hast, ist die Widerstandsfähigkeit oder dieses nochmal sich aufstemmen und dagegen wehren in Situationen. Und da wurden sie einfach überrannt. Und da haben sie dann auch mal nichts mehr zu oder nichts entgegenzusetzen gehabt. Und das kann man ihnen vorwerfen. Aber ich sag dir auch, innerhalb einer Mannschaft ist es im ersten Moment, kann man das ein Stück weit verstehen, dass man da verkackt hat und dass das nichts war. aber spätestens bei der Rückfahrt sagen die Jungs sich, ja, die alle anderen hatten genauso die Möglichkeit. Also der FC hätte auch zu Hause gegen Dortmund gewinnen können oder Union. Ja. Und deswegen ist das nicht unser Problem. Im ersten Moment musst du das natürlich so artikulieren nach draußen, tut uns leid und ja, wir wollen alles dafür tun und wollten hier nicht verlieren und so, dass das Gesicht wahren, das gehört zum guten Ton dazu. Aber ich sagte innerhalb der Truppe, spätestens am Tag danach warst du sauer wegen der Leistung, aber wegen dem Abstiegskampf und drumherum, das ist nicht dein Problem und das ist auch nicht dein Thema. Und das hat auch, sage ich dir, keine Sekunde mehr einen Tag später eine Rolle gespielt, außer vielleicht bei Schlotterbeck, weil halt der Bruder beteiligt ist.
Der hat ihn dann nochmal unter die Nase gerieben. Aber yeah. Das ist natürlich absolut richtig. Das ist ja auch ein Totschlagargument. Also zu sagen, jeder Verein hatte 33 Spieltage Zeit.
Ja, aber es ist trotzdem kacke als FC. Also jetzt mal ohne Spaß, du gewinnst dagegen Union der letzten Sekunde. Und die Dortmunder verlieren nach 15 Minuten das Spiel in Mainz.
Ja, und da gibt es ja dann auch trotzdem, die besondere Geschichte. Genau. Ne? Die hatten letzten Spieltag, letzte Saison hat Köln sich gegen Bayern voll reingeworfen und so weiter. Die haben eine Fanfreundschaft. Alles klar, aber mir hat jetzt auch schon wieder ein Dortmund-Fan gesagt, erinnere dich mal, ich weiß gar nicht, wann es war, letzter Spieltag musste der FC noch was holen, glaube ich, gegen Bremen. Da ging es um irgendeine Abstiegskampfsgeschichte auch und da hat der FC sich irgendwie auch 6-0 abschlachten lassen. Also so nach dem Motto, das ist jeder Mannschaft schon mal passiert und das ist halt der Satz, der über allem steht. Ne? Ja, jeder ist für sich selber verantwortlich.
Das kannst du halt immer sagen als Mannschaft, egal was ist, wenn du dann da oben stehst, am Ende seid ihr selbst dafür verantwortlich, dass ihr da unten drin seid. Ist ja auch richtig so. Also kannst du nichts gegen sagen. Dann.
Nee, deswegen, Lars, es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und nochmal ganz, ganz viel Spaß für deinen letzten Abschied vom Abschied am Wochenende. Und wir verabschieden uns dann in der nächsten Woche nochmal gemeinsam zu dritt mit Wolf. Dann wird bei uns auch abgerechnet, nämlich dann kommt die knallharte Tabellen- und Tipp-Analyse auf den Tisch. Ich sag dir eins, wir sehen alle nicht so gut aus, glaube ich, in diesem Jahr.
Aber es war das auch eine seltsame Bundesliga-Saison.
Auch da ist jeder für sich selber verantwortlich. Und von daher werden wir mal schauen, wer die Zeche zahlen muss. Ich habe zu Wolf schon gesagt, du hast so viele Abschiede in diesem Jahr schon organisiert, da kommt es auf den einen auch nicht mehr an.
Hau mal was in die Kasse. Nee, Ossi, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Hat mir auch dieses Jahr mit dir in unserem alleinigen Dasein sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hab's genossen, hab mich wirklich gefreut, dass ihr da mich dazugenommen habt und konnte vielleicht hier und da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich jetzt auf nächste Woche nochmal zu dritt zusammen zu sein, weil es immer Spaß macht, so eine Dreierfolge. Dann wird abgerechnet, das ist ein schönes Stichwort. nochmal an alle Zuhörer, sorry für die Verspätung, aber dafür gibt es ein paar Minuten länger diesmal.
So sieht's aus. Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't stop.